Die Welt selbst ist uns Menschen ein permanentes Rätsel. Und um der gängigen Meinung zu widersprechen, hat sich seit unserem ersten Erscheinen auf unserem Planeten nicht besonders viel getan. Aber wir lernten zu spielen, auch wenn es oftmals Spiele um Leben und Tod waren. Und irgendwann gossen wir das, was man in der zivilisierten Welt als Verbrechen bezeichnet, in eine intellektuelle Angelegenheit, die wir als Rätselgeschichte kennen. In der Rätselgeschichte wird ein Verbrechen begangen. Oft ist es ein Mord, aber nicht immer. Die Handlung schreitet voran und zeigt, wie das Verbrechen aufgeklärt wird. Wer hat es getan und warum? Fairerweise muss gesagt werden, dass sich daraus wiederum zwei Subgenres ableiten lassen. Who done it und why done it? Wer hat's getan und warum hat er's getan? Die besten Detektivgeschichten erforschen oft die einzigartige Fähigkeit des Menschen zur Täuschung, insbesondere zur Selbsttäuschung, und zeigen die Grenzen der menschlichen Vernunft auf. Tatsächlich gilt dieses Genre als das intelligenteste der Spannungsliteratur. Gewalt ist hier nicht die treibende Kraft, sondern das Spiel des Intellekts. Wie können wir überhaupt so etwas wie Wahrheit erkennen? Ein Mysterium ist per Definitionem etwas, das sich dem gewöhnlichen Verständnis entzieht. Und vielleicht ist das der Grund, warum Mystery im deutschen Sprachgebrauch eine abgeschwächte Form der Horrorliteratur bezeichnet. In der eigentlichen Detektivgeschichte liegt der Schwerpunkt auf dem Willenskonflikt zwischen dem Helden des Gesetzes und dem Gesetzlosen, auf ihren unterschiedlichen Auffassungen von Moral und den Aspekten der Gesellschaft, die sie repräsentieren. Die besten Kriminalgeschichten sind eine moralische Abrechnung des Helden mit seinem ganzen Leben oder bieten eine neue Perspektive auf das Spannungsverhältnis zwischen Gesellschaft und Individuum. Was ist eine gerechte Gesellschaft? Die Erzählwelt des Romans ist aus dem Gleichgewicht geraten, irgendwo zwischen einem Naturzustand, in dem Chaos herrscht und diejenigen mit Geld und oder Waffen die Macht ausüben, und einem Polizeistaat, in dem Paranoia herrscht und der Staat die Macht monopolisiert. Der Held hofft, dieses Ungleichgewicht irgendwie zu korrigieren. Andere moralische Themen können die Herausforderung von Anstand, Ehre und Integrität in einer korrupten Welt, individuelle Freiheit versus Recht und Ordnung und die Spannung zwischen Ehrgeiz und Verpflichtung gegenüber anderen sein. Werfen wir nun einen Blick auf die historische Entwicklung des Genres. Es ist zwar leicht, den einen oder anderen zu finden, der behauptet zu wissen, was wirklich der erste Kriminalroman der Weltgeschichte war, aber es ist fast unmöglich, ein solches Werk wirklich zu benennen. Manchmal wird sogar die Geschichte von Kain und Abel genannt. Und in diesem Fall wäre Gott wohl der Detektiv. Da er aber allwissend ist, muss er sich nicht besonders anstrengen. Im Gegenteil, es ist dann so, als hätte er den Mord selbst begangen, um ihn danach zu lösen. Auch die drei goldenen Äpfel aus Tausend und einer Nacht werden manchmal zitiert. Aber ob es sich dabei auch nur im Entferntesten um einen Krimi handelt, ist fraglich, da der Protagonist keine Anstalten macht, das Verbrechen aufzuklären und den Mörder der Frau zu finden. Aus diesem Grund argumentieren andere, dass die Trophäe an ein anderes Märchen mit dem Titel »Die drei Prinzen von Serendip« gehen sollte. Ein mittelalterliches persisches Märchen, das auf Sri Lanka spielt. Serendip ist der persische Name für diese Insel. Die Prinzen sind hier die Detektive und finden das verschwundene Kamel durch Zufall oder durch Serendipität, ein Wort, das von Horace Walpole, dem Autor der ersten Gothic Novel, geprägt wurde und seitdem in Gebrauch ist. Es bezeichnet wertvolle Dinge, nach denen man nicht gesucht hat, die einem aber zufällig in den Schoß fallen. Wo finden wir die Anfänge des Kriminalromans in der Literatur und wer hat den ersten Whodunit geschrieben? Die Antwort liegt weiter zurück als bei Arthur Conan Doyle, Wilkie Collins oder gar Edgar Allan Poe, der oft als Vater des Genres bezeichnet wird. Viel weiter zurück. Eine der ersten Autorinnen, die sich mit der Frage nach Vorläufern beschäftigte, war Dorothy Sayers. In der Einleitung zu ihrer bahnbrechenden Anthologie »The Omnibus of Crime« von 1929 stellte Sayers eine kurze Liste der sogenannten Vorfahren des Genres auf. Aus der antiken römischen Literatur zitierte Sayers die Geschichte von Herkules und Kakus. Als Herkules sein Vieh den Tiber entlang trieb, hielt er an, um ein Nickerchen zu machen. Während er schlief, tauchte das Ungeheuer Kakus aus seiner Höhle auf dem Palatinhügel auf und raubte einen Teil der Herde. Als Herkules erwachte, zählte er die Rinder und stellte fest, dass einige fehlten. Er folgte den Spuren der fehlenden Tiere, kam an eine Stelle, an der die Hufspuren abrupt aufhörten, und war verblüfft. Tatsächlich hatte der schlaue Kakus die Rinder in diese Richtung gelenkt und sie dann an den Schwänzen zurück in seine Höhle gezogen. Herkules, offensichtlich kein großer Detektiv, war ratlos, bis er das Muhen des fehlenden Viehs hörte, die Höhle fand und den Dieb erschlug. Sayers zitiert diese Geschichte, weil der Plan des Bösewichts auf dem beruhte, was sie die Schaffung falscher Spuren nannte. Hufspuren, die ins Leere führten. Wir haben es hier nicht mit einem vollwertigen Krimi zu tun, sondern mit einem rudimentären Element der Kriminalliteratur, das hier vielleicht zum ersten Mal als literarisches Mittel eingesetzt wird. Wie alt ist die Geschichte? Obwohl sie in einer prähistorischen, mythischen Vergangenheit angesiedelt ist, stammen unsere frühesten Beispiele dieser Geschichte aus dem 1. Jahrhundert vor Christus. Der große römische Religionshistoriker Georges Dumézil stellt fest, dass die Legende von der eher unfreundlichen Begegnung zwischen Herkules und Kakus sicherlich noch nicht sehr alt war, als Vergil sie durch seine Dichtkunst aufwertete. Aus der jüdischen Literatur zitiert Sayers zwei Geschichten über den biblischen Helden Daniel. Die eine ist die oft gemalte Geschichte von Susanna im Bade. Zwei geile Richter, die zu den Ältesten gehören, spionieren Susanna aus, während sie nackt in einem Teich badet. Erregt sprechen die alten Säcke sie an und verlangen Sex von ihr. Sonst würden sie das Gerücht verbreiten, sie treffe sich heimlich mit einem Liebhaber. Susanna weigert sich, woraufhin die Alten sie des Ehebruchs bezichtigen. Es sieht schlecht aus für die Badeschönheit, bis Daniel ihr zu Hilfe kommt. Er besteht darauf, dass die Ältesten getrennt verhört werden. Und tatsächlich passen ihre unterschiedlichen Versionen nicht zusammen. Als Lügner und falsche Ankläger entlarvt, werden die Ältesten hingerichtet und Susanna rehabilitiert. Sayers nennt dies die erste Anwendung der Zeugenanalyse. Daniel nutzt seine detektivischen Fähigkeiten auch, um einige Götzenpriester zu entlarven. Jede Nacht wurde ein großes Festmahl für den Götzen Bel in seinen Tempel gebracht. Das Heiligtum wurde versiegelt und am Morgen waren alle Speisen verschwunden, offenbar von Bel gegessen. Eines Tages, kurz bevor der Raum für die Nacht verschlossen wurde, blieb Daniel zurück und streute heimlich Asche auf den Boden. Am nächsten Morgen waren die Schritte der Scharlatane, die sich als Priester ausgaben, deutlich zu sehen. Sie waren in der Nacht durch eine Geheimtür eingedrungen und hatten das Festmahl selbst verzehrt. Sayers nannte dies die erste Anwendung der Analyse materieller Beweise. Offensichtlich war dieser Daniel ein cleverer Bursche. Man könnte ihn sogar als Detektiv bezeichnen, wenn nicht sogar als Mordermittler und in der Geschichte von Bel einen Vorläufer des Mysteriums des verschlossenen Raumes sehen. 1951 veröffentlichte Ellery Queen in Queen's Quorum, A History of the Detective Crime Short Story, dieselben Beispiele aus der antiken Literatur und nannte sie die Inkunabeln der Kriminalliteratur. Inkunabeln sind die frühesten Stadien oder ersten Spuren von etwas. Von einem alten lateinischen Wort für die Riemen, die ein Baby in einer Wiege halten sollten, abgeleitet. Was die Behauptung betrifft, Daniel sei der erste Detektiv der Literatur gewesen, so haben sowohl Ellery Queen als auch Dorothy Sayers einen anderen Kandidaten völlig übersehen. Ödipus, König von Theben. Das berühmte Theaterstück von Sophokles über die Tragödie des Ödipus wurde um 429 vor Christi in Athen uraufgeführt. Jahrhunderte bevor die Inkunabeln über Daniel oder Herkules geschrieben wurden. Schriftliche Fragmente der Ödipus-Geschichte reichen sogar noch weiter zurück, bis in die Anfänge der antiken Literatur. Es ist nicht nur wahrscheinlich, dass Sophokles Ödipus der älteste der hier zitierten Vorfahren oder Inkunabeln ist, sondern die Tragödie ist auch ein vollwertiger Kriminalroman mit allen Elementen, die dem modernen Leser vertraut sind. Ein Mörder, ein Opfer, ein Augenzeuge und ein Detektiv, der nach der Wahrheit sucht, bis er die Büchse der Pandora mit den schändlichen Geheimnissen aller Menschen geöffnet hat. Zu Beginn des Stücks wird die Stadt Theben von einer verheerenden Seuche heimgesucht. Die Seuche kann nur gestoppt werden, wenn der Mörder des vorherigen Königs gefunden wird. Es ist die Aufgabe des amtierenden Königs Ödipus, das Verbrechen aufzuklären. Und wie wurde Ödipus König? Er kam als einsamer Wanderer nach Theben und beendete eine frühere Pestepidemie, indem er das berühmte Rätsel der Sphinx löste, womit er bereits seine Fähigkeiten als Rätsellöser unter Beweis stellte. Die dankbaren Thebaner machten ihn zum König, damit er den Platz einnehmen konnte, den der kürzlich ermordete König Laios hinterlassen hatte. Und hier kommt es zu einem kleinen Spoiler. Der Mörder des Laios war kein anderer als Ödipus selbst und Laios war sein Vater. Die Folgen dieser Enthüllung treiben Lokaste in den Selbstmord und Ödipus in die Selbstblendung. Die alten Griechen wussten, dass Sophokles etwas Besonderes gelungen war. Aristoteles schrieb in seiner Poetik über Ödipus: Von allen Erkenntnissen ist die beste diejenige, die sich aus den Ereignissen selbst ergibt, wo die erstaunliche Entdeckung mit natürlichen Mitteln gemacht wird. So ist es bei Ödipus und Sophokles. Diese Entdeckungen allein kommen ohne die künstliche Hilfe von Zeichen oder Amuletten aus. Mit anderen Worten, die Enthüllungen im Ödipus kommen nicht durch das Ziehen eines Kaninchens aus dem Hut, sondern durch schrittweise detektivische Arbeit. Und sie sind umso wirkungsvoller, als sie durch einen unvermeidlichen Deduktionsprozess zustande kommen. Hätte Sophokles die Geschichte linear erzählt, hätten wir zuerst den Mord und dann die Folgen gesehen und wüssten von Anfang an, wer der Mörder ist. Stattdessen begann er mit dem Ende der Geschichte und konstruierte eine vollständig realistische Mordgeschichte, die, soweit wir wissen, von keiner vorherigen Vorlage ausging. Sophokles hat nicht nur den Kriminalroman erfunden, er war auch der Erste, der das Genre selbst unterlief, indem er Detektiv und Mörder zur selben Person machte. Als König ist Ödipus auch Richter und Geschworener, der die Strafe für das Verbrechen verhängt. Die erste moderne Kriminalgeschichte wird Edgar Allan Poe und seinen Morden in der Rue Morgue zugeschrieben. Das geschah 1841. Tatsächlich aber ist E.T.A. Hoffmanns Das Fräulein von Scudery über 20 Jahre älter. Es gibt auch eine Erzählung mit dem Titel The Secret Cell von 1837, die von Poes eigenem Verleger William Evans Burton verfasst wurde. Und die ist einige Jahre älter als die Morde in der Rue Morgue und ein frühes Beispiel für eine Detektivgeschichte. In dieser Erzählung muss ein Polizist das Rätsel um ein entführtes Mädchen lösen. Als erster Kriminalroman wird oft Der Monddiamant von Wilkie Collins genannt, aus dem Jahre 1868. Aber das Rätsel von Notting Hill von 1862, geschrieben von Charles Warren Adams, ist ihm um 5 Jahre voraus und damit tatsächlich der erste Kriminalroman, zumindest wenn man den Literaturwissenschaftlern glauben darf. Denn Voltaires Zadig von 1748, mehr als ein Jahrhundert zuvor erschienen, hatte einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf Poe und seinen Sie Auguste Dupin. Andere nennen Dickens Roman Bleak House von 1853 als wichtigen Meilenstein in der Entstehung des modernen Kriminalromans, da er mit Inspektor Puckett einen Detektiv einführt, der den Mord an dem Anwalt Tulkinghorn aufklären soll, wobei die detektivische Handlung nur den letzten Teil des Buches ausmacht. Sherlock Holmes ist zweifellos der berühmteste fiktive Detektiv, der je geschaffen wurde. Und neben Hamlet, Peter Pan, Ödipus, Heathcliff, Dracula, Frankenstein und anderen eine der berühmtesten fiktiven Figuren der Welt. Holmes wurde natürlich von Sir Arthur Conan Doyle erschaffen und ist weitgehend eine Mischung aus Poes Dupin, einige von Dupins Ticks tauchen kaum verhüllt in Sherlock Holmes Geschichten auf, und Dr. Joseph Bell, einem Arzt, der Doyle während seines Medizinstudiums an der Universität Edinburgh unterrichtete. Sherlock Holmes zieht entgegen landläufiger Meinung keine wirklichen Schlüsse, deduziert also nicht. Streng genommen nimmt seine Analyse die Form einer Induktion an, die etwas ganz anderes ist. In der Logik bedeutet Deduktion, Schlussfolgerungen aus allgemeinen Aussagen zu ziehen, während die Induktion konkrete Beispiele voraussetzt. Zum Beispiel die Zigarettenasche auf der Kleidung des Klienten, der Lehm an seinen Stiefeln und so weiter. Alternativ haben einige Logiker behauptet, dass Holmes Argumentationsketten eher als Abduktion denn als Deduktion oder Induktion bezeichnet werden können. Abduktives Denken ist das Aufstellen einer Hypothese auf der Grundlage von Beweisen, was eine ziemlich gute Zusammenfassung dessen ist, was Holmes tut. Nach dem Erfolg der Sherlock-Holmes-Geschichten und der wachsenden Popularität von Geistergeschichten und Schauerromanen Ende des 19. Jahrhunderts entstand ein neues Subgenre, der okkulte Detektiv, der Verbrechen, möglicherweise übernatürlichen Ursprungs, aufklärt, oft im Sherlock-Holmes-Stil. Dr. Heselius von Sheridan Le Fanu wird oft als erste Figur dieses Genres genannt, obwohl er selbst nicht viel aufklärt. Meistens sitzt er nur auf einem Stuhl und hört zu. Die populärste Figur dieses Subgenres ist der von Algernon Blackwood geschaffene Psychoarzt John Silence. Blackwoods John Silence, Physician Extraordinary, war das erste belletristische Werk, das auf Reklametafeln am Straßenrand beworben wurde und entwickelte sich zu einem Bestseller. Im 20. Jahrhundert war Endeavour Morse nur einer in einer langen Reihe von Detektiven aus dem Oxford-Milieu. Zu seinen bemerkenswerten Vorgängern zählen Lord Peter Wimsey, geschaffen von Dorothy L. Sayers, und der Oxford-Professor Chavers Fenn aus der Feder von Edmund Crispin. Crispin gilt als einer der letzten großen Vertreter des klassischen Kriminalromans. Die populärste Kriminalautorin aller Zeiten ist jedoch Agatha Christie. Und es gibt so viele faszinierende Fakten über Agatha Christie, dass sie in einer eigenen Sendung auftauchen müssen. Es ist kein großes Geheimnis, dass der Kriminalroman und die Detektivgeschichte ihre Wurzeln im viktorianischen Zeitalter haben, obwohl es Geschichten über Verbrechen schon viel früher gab. Zwischen 1800 und 1900 wurden etwa 6000 Titel in englischer Sprache veröffentlicht. Auch das ist nicht verwunderlich. Die englischsprachigen Länder strotzten damals nur so vor kulturellen Innovationen, und das ist bis heute von wenigen Ausnahmen abgesehen so geblieben. Offensichtlich hatte das englische Lesepublikum des viktorianischen Zeitalters einen großen und lang anhaltenden Appetit auf Kriminalromane. Woher kam dieser Appetit? Der berühmte Newgate-Kalender versorgte ab 1773 die englische Öffentlichkeit erstmals regelmäßig mit Informationen über kriminelle Aktivitäten, indem er Geschichten veröffentlichte, die auf wahren Taten von Gefangenen des Newgate-Gefängnisses basierten. Zusammen mit den biografischen Hintergründen der einzelnen Angeklagten ergaben sich Geschichten, die den persönlichen moralischen Verfall in den Mittelpunkt stellten und, obwohl als lehrreiche Warnung gedacht, auch den Appetit auf mehr solcher Geschichten weckten. So verbreiteten sie sich und beeinflussten bald auch die Belletristik. Volkstümliche Autoren sahen sich plötzlich veranlasst, über Verbrechen zu schreiben, um die Zahlungsbereitschaft der Bevölkerung für solche Geschichten auszunutzen. Die so entstandenen Romane nannte man Newgate-Romane. In ihnen wurde oft Sympathie für die Verbrecher geäußert und die Umstände, die sie zum Verbrechen trieben, dargestellt. Tageszeitungen berichteten über Gerichtsverhandlungen, darunter die Illustrated Times, die 1856 eine Sonderausgabe über den Prozess gegen Dr. William Palmer herausbrachte, der unter anderem seine Frau und mehrere seiner Kinder vergiftet hatte. Die Auflage der Zeitung verdoppelte sich daraufhin. Einige Verbrechen schafften es sogar bis ins Theater. Es schien, dass die englische Öffentlichkeit nicht nur von Verbrechen fasziniert war, sondern auch alle möglichen Formen der Darstellung schätzte, von Prozessberichten über Nachrichten bis hin zu Romanen und Theaterstücken. Mit der Gründung des London Metropolitan Police Service, genannt Scotland Yard im Jahre 1829, und der City of London Police im Jahre 1839, kam ein weiterer Aspekt in die Betrachtung der Kriminalität. Wie wurden Verbrecher identifiziert, gefasst und vor Gericht gestellt? Hier boten sich dramatische Möglichkeiten, den Kampf zwischen Polizei und Kriminellen, zwischen Gut und Böse zu erforschen. Die Einführung von Männern, die sich der Aufklärung von Verbrechen widmeten, bot ein Modell für den persönlichen Kampf zwischen Detektiv und Schurken, der als eines der grundlegenden Merkmale des Kriminalromans angesehen werden muss. Innerhalb dieser morbiden Faszination für das Verbrechen gab es ein besonderes Interesse an Frauen, die zu Mörderinnen wurden. Dies mag vor allem daran gelegen haben, dass Frauen seltener vor Gericht gestellt wurden als Männer und dass dies eine Kuriosität in der damaligen Vorstellung von der Frau als einer weniger gewalttätigen und eher nährenden und liebenden Beschützerin von Heim und Kindern darstellte. Diese Ansicht war auch der Grund dafür, dass Frauen weit weniger streng oder eher medizinisch behandelt wurden. Gerichtsfälle wie der von Constance Kent, die 1865 ihren dreijährigen Halbbruder ermordete, indem sie ihm die Kehle durchschnitt, oder der von Madeline Smith, die 1857 ihren Liebhaber mit Arsen ermordete, veranschaulichten und verstärkten die Vorstellung, dass Frauen die schlimmsten Verbrechen sowohl gegen die Zivilisation als auch gegen ihre eigene weibliche Natur begehen konnten. In einem Bericht der Times von 1865 wird ein Mangel an Emotionen bei Kent festgestellt, der dazu führte, dass ihr Todesurteil in Zwangsarbeit umgewandelt wurde. Madeline Smith, die angeklagt war, einen lästigen Liebhaber vergiftet zu haben, stand genau auf der anderen Seite, nämlich der des ungezügelten sexuellen Appetits. Trotz einer Staatsanwaltschaft, die entschlossen war, Smiths moralische Verwerflichkeit aufgrund ihrer sexuellen Aktivitäten vor Gericht zu bringen, gelang es ihr, einer Verurteilung zu entgehen. Rechtshistoriker vermuten, dass es zwar wenig Beweise gab, die sie mit dem Mord in Verbindung brachten, dass sie aber ebenso wahrscheinlich einem Schuldspruch entging, weil sie die Aussage verweigerte und sich so einer direkten Befragung entzog und weil sie während des 9-tägigen Prozesses die Ruhe bewahrte. Madeline Smith war als Giftmörderin alles andere als einzigartig. Ein Drittel aller Kriminalfälle des 19. Jahrhunderts, in denen Vergiftungen nachgewiesen wurden, betrafen Arsen. Es war leicht in Apotheken erhältlich, um Schädlinge im Haushalt zu töten, und billig. Die Symptome einer Arsenvergiftung waren für einen Gerichtsmediziner nicht von anderen Magenerkrankungen zu unterscheiden, sodass ein Giftmörder gute Chancen hatte, der Strafverfolgung zu entgehen. Zumindest bis 1836, als Arsen im Körper nachgewiesen werden konnte und Arsenvergiftungen tatsächlich seltener wurden. Zudem boten neue Scheidungsgesetze Frauen die Möglichkeit, einer unglücklichen Ehe zu entfliehen. Das Klischee, dass Gift eine Waffe der Frauen sei, entstand in dieser Zeit durch Mörderinnen wie Madeline Smith. Als Königin Victoria 1837 den Thron bestieg und damit das viktorianische Zeitalter einläutete, war die Popularität von Kriminalgeschichten in allen Medien bereits 60 Jahre alt. Der Grundstein für die erste Blütezeit des Kriminalromans war gelegt, unter anderem mit den Geschichten von Arthur Conan Doyle und seinem Detektiv Sherlock Holmes. Danke fürs Zuhören. Gehabt euch wohl.